Ja, Thema Reich als Christ. Ich weiß nicht, was sich der Einzelne da vorgestellt hat. Gestern. Ja, da gab es ja noch so ein Fußballspiel jetzt gerade. Heute Abend gibt es natürlich auch ein anderes. Da ging es um zwei Mannschaften und da wurde nur so lakonisch gesagt, der Wert dieser Mannschaften, Verkehrswert, liegt bei 1,7 Milliarden Euro von zwei Fußballmannschaften. Und als neulich der Neymar da so vorbeilief, da sagte dann der Reporter so scherzhaft, der teuerste Zweibeiner auf dieser Welt. Ja, war sicher treffend ausgedrückt. Ja, interessant die Frage. Ich bin Jahrgang 1940. Also insofern schon etwas im Fundamentbereich. Das ist ganz interessant, wenn ich überlege, wie ich so als Kind die Welt betrachtet habe. Ich hatte so gestrickte Strümpfe meiner Großmutter, die furchtbar kratzten, musste die Kleider meiner zwei älteren Schwestern tragen, die Kleider nicht, aber die Kleidung. Und wir hatten einen Nachbarn, der besaß ein Auto. Ein DKW, sagte ich, sowas werden wir wahrscheinlich nie hinkriegen, jemals ein Auto zu besitzen. Es war dann interessant, irgendwann erinnere ich mich, ging ich mal zum Metzger, zu dem wir auch sonst hingingen. Aber diesmal hatte ich den Zettel von ganz wohlhabenden Nachbarn und sollte für sie einkaufen und präsentierte dann diesen Zettel und wurde bedient wie ein König. Wenn ich sonst dahin ging, war ich so ein ganz normaler Mensch, ein Kind, was eben das bekam, was es brauchte. Dachte ich, solch ein Unterschied, nur wenn jemand wohlhabend ist, wird selbst ein Kind noch toll bedient, wenn es in diesem Namen auftritt. Ja, interessant, was aus mir geworden ist mit dem Auto. Gut, wir sind jetzt schon 50 Jahre in Obertshausen, so alle 10 Jahre ein neues Auto, macht also schon mal 5 normale Autos. Und dann hatten wir noch 5 kleinere, teilweise auch gebrauchte Autos, macht also zusammen schon mal 10. Ja, schon ganz interessant. Inzwischen, nach der Pensionierung, haben wir sogar eine Eigentumswohnung kaufen können in Hausen. Und wenn ich überlege, ich bin Pensionär, also anders als er, der hier sitzt, ich kriege Geld dafür, dass ich eigentlich nichts tun muss, wenn ich natürlich auch gerne was tue. Ja, also schon enorm, was sich da so tut im Blick auf Reichtum und Wohlstand. Wir hatten hier in der Gemeinde zweimal die Klostermühl-Bibelschüler zu Gast. Es waren immer ungefähr so 50 junge Erwachsene, die eine Woche hier in der Gemeinde waren. Das heißt, sie mussten hier ja auch irgendwo wohnen. Und ich erinnere mich noch, am Anfang gab es, soweit ich weiß, nur eine einzige Familie, die wirklich ein richtiges Haus besaß, wo die wohnen konnten. Und alle anderen mussten also in irgendwelchen Wohnungen untergebracht werden. Dachte ich, wenn ich das jetzt überlege, gibt es doch inzwischen viele Familien, die ein eigenes Haus haben. Hat sich also doch einiges entwickelt. Ja, was Ältere unter uns wissen, Jüngere vielleicht nicht, ist, als wir hierher kamen, gab es über 100 Lederfirmen hier. Jetzt gibt es, glaube ich, noch eine, diesen Pickard. Und natürlich den Karl Mayer gab es auch, das ist klar. Und in den 60er Jahren, als wir kamen, war die Gemeinde Obertshausen die reichste Gemeinde in Deutschland. In Deutschland, nicht in Hessen. Ja? Ja, also so edlen Pflaster leben wir hier. Ja, wobei dieser Reichtum sicher sehr gut erarbeitet war. In jedem Hinterhof war ja irgend so ein kleines Hütchen, wo geklebt und gebastelt und geschnitten und gehämmert wurde. Aber schon enorm, wie Reichtum entsteht, in diesem Fall also durch Arbeit und sich ausbreitet. Wie das heute ist, weiß ich nicht. Interessant für mich damals war, so als junger Pfarrer, dass ich feststellte, dass von diesen vielen Millionären viele in normalen Mehrfamilienhäusern wohnten. Das heißt, sie haben ein Mehrfamilienhaus gebaut, in dem sie dann selbst in einer Etage wohnten, in Obertshausen. Als ich nach Hause ging, stellte ich fest, die bauen auch lieber eine eigene Villa. Kleiner Unterschied, ja. Ja, interessant, wenn man nochmal auf das Weltvermögen schaut, habe ich also gerade mal so gegoogelt, Da gab es interessante Zahlen, dass 45 Deutsche besitzen so viel wie die ärmere Hälfte der Bevölkerung. 45 Deutsche. Die reichsten 5% unseres Landes besitzen 51,1% des gesamten Vermögens. Das waren Zahlen von 2014, also jetzt schon 4 Jahre her. Und die reichsten 10% unseres Landes besitzen 2/3 des Vermögens von Deutschland. Wobei man das jetzt nicht irgendwie mit Neid oder Verachtung betrachten sollte, sondern sind ja auch oft Leute, die Firmen haben, die Arbeitsplätze schaffen, die Leute beschäftigen, die wie auch hier sozialen Wohnungsbau teilweise gemacht haben und ähnliche Dinge. Denn Reichtum ist ja nicht nur zum Genuss da, sondern es gibt auch eine gewisse Verpflichtung damit. Ja, wie sieht es weltweit aus? Da waren die Reichsten, das reichste Prozent, also 1%, besitzt 40% des Weltvermögens. 1%. Die reichsten 10% besitzen 85% des Weltvermögens. Und das reichste Land waren vor 4 Jahren die Amerikaner. Da hatte so ein Durchschnittsmensch ein Vermögen von 177.000 Euro. Ja, das waren nur mal so Zahlen im Hintergrund. Ich erinnere mich noch dran, wir hatten früher in der Gemeinde hier mal 2 Leute, die mit einem Mercedes 500 SL hier vorgefahren kamen. Und das hat dann den Missgunst einiger jüngerer Leute erregt. Die sagten, wie kann man als Christ mit solch einem Auto hier zur Kirche fahren? Sagte ich, gut, die Leute haben das verdient. Was sie sonst für Gott hergeben, wissen wir ja nicht. Könnte ich mir vorstellen, einiges. Aber da merkt man schon, wie so verschieden die Blickrichtungen sind. Ja, Thema Reichtum. Jetzt wird es ganz theologisch, aber ganz wichtig. Und es wäre mir sehr wichtig, dass man das behält. Reichtum, was wurde dem Abraham versprochen, als er unterwegs sein sollte? 3 Dinge, Land, Volk und Segen. Land, Volk und Segen. Es war ein irdisches Land, ja, heute Israel, ein irdisches biologisches Volk Israel und weitgehend auch ein irdischer Segen. Wer das Alte Testament mal liest, die Glaubensväter waren alle sehr reich. Ja, Abraham war überaus reich, Jakob, Isaak, auch ein König Salomo, der wusste überhaupt nicht wohin mit all den Sachen, die er da hatte. Sehr wichtig. Wie sieht es im Neuen Testament aus? In Epheser 1, Vers 3 heißt es, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt durch Christus gesegnet hat. Also hier ein irdischer Segen, hier ein geistlicher Segen. Ja, geistlicher Segen kann Frieden bedeuten, Gewissheit des ewigen Lebens, Vergebungsbereitschaft und vieles mehr. Ja, vergleichen wir nochmal. Also da wurde ein irdisches Land versprochen. Was wurde denn den Christen versprochen für ein Land? Eine himmlische Heimat. Philipper 3, Vers 20, das Reich, in dem wir Bürger sind, ist in den Himmel. Also eine himmlische Heimat. Und wie ist das mit dem Volk? Das ist die Gemeinde, das ist aber keine biologische Gemeinde in dem Sinne, sondern ein Gemeindeglied wird man durch eine Wiedergeburt, das heißt ein geistlicher Vorgang in unserem Leben. Das sind also keine biologische Größe, sondern eine geistliche Gemeinschaft. Also hier Land, irdisch, dort himmlische Heimat, hier ein biologisches Volk, hier ein geistliches Volk. Ja, hier ein irdischer Segen, hier ein geistlicher Segen. Und die Rechnung geht natürlich noch weiter. Hier wurden irdische Feinde mit irdischen Waffen bekämpft. Das geschieht auch heute noch. Und was für Feinde haben wir? Jesus sagt in der Bergpredigt, liebet eure Feinde. Aber, wer mal den Epheserbrief gelesen hat, Kapitel 6, da heißt es, dass die Feinde, gegen die wir kämpfen, in der unsichtbaren Welt sind. Das heißt, diese Mächte, Dämonen und Bosheit, die da verborgen ist. Und mit welchen Waffen kämpfen wir? Mit einem geistlichen Schwert. Ja, man sieht also hier immer irdisch, materiell, geistlich einen Riesenunterschied. Und ich denke, das hatte auch Auswirkungen für den Besitz. Ja, es gibt einen schönen Spruch in Sprüche 10, Vers 22. Der Segen des Herrn allein macht reich. Eigenes Mühen tut nichts hinzu. Es ist nicht überflüssig, aber es tut nichts hinzu. Ja, der Segen des Herrn allein macht reich. Das ist sicher eine tolle Aussage. Es gibt ja heute teilweise so ein Wohlstandsevangelium, gerade in Südamerika, wo eben diese alttestamentlichen Dinge sozusagen in unsere Zeit hinübergeholt werden. Das heißt, wenn du Christ bist, musst du auch mehr oder minder reich werden. Was natürlich nicht unbedingt stimmen muss, manchmal schon. Ja, Reichtum verpflichtet, indem es ja, Verantwortung überträgt, auch Verantwortung für andere, wenn man sie überhaupt sieht. Und das ist sicher sehr gut. Ja, ein paar Thema, ein paar Sprichwörter über Geld. Wem fällt da was ein? Ja, konnte man das hören?
Geld macht nicht glücklich, aber es beruhigt.
Ja. Ja, noch eine Aussage aus Rom, wo man eine Toilettensteuer einführte. Das hieß dann, Geld stinkt nicht. Ja, hast du was, bist du was. Ja, interessant. Es gab mal einen reichen Mann, dem wir vielleicht sogar unser Leben verdanken, je nachdem. Der hieß Rockefeller. Und der wurde mal gefragt, was er denn so für Vorstellungen hat und für Wünsche. Sagt er nur ein Stichwort, mehr. Als er dann so 55 Jahre alt war, war er gesundheitlich dermaßen am Ende, dass er nur noch Knäckebrot und Siebkäse essen konnte. Alles andere hat er nicht mehr vertragen. Und sein Arzt sagte ihm, also wenn Sie so weitermachen, gebe ich Ihnen noch ein halbes Jahr. Aber wenn Sie aufhören und die Verantwortung in andere Hände legen, dann können Sie auch noch alt werden. Und er hat sich tatsächlich zu dem Zweiten entschlossen, die Verantwortung weiterzugeben. Und jetzt stellt er plötzlich fest, bisher hat er nur immer überlegt, wie komme ich an mehr Geld ran? Und jetzt kam ihm plötzlich ein neuer Gedanke, was macht man eigentlich mit dem Geld? Und dann hat er viele gute Dinge finanziert. Wurde noch über 90 Jahre alt. Er wurde kein Christ, aber hat eine Wandlung erlebt. Unter anderem hat er die Erforschung des Penicillin bezahlt. Ich nehme an, viele von uns haben sowas schon mal irgendwann verabreicht bekommen. Ja, also auch von jemandem, der anfing, seinen Reichtum neu zu sortieren. Er war ja nicht der Erfinder, das war schon auf einer anderen Ebene. Ja, über Reichtum steht natürlich in der Bibel sehr viel. Im Neuen Testament steht mehr über Geld als über die Liebe, was Jesus sagte. Rockefeller hatte ich gerade erwähnt. Es gibt diesen schönen Satz von Jesus, selbst wenn jemand die ganze Welt gewinnt und Schaden nehme an seiner Seele, ja, was nützt es ihm? Ganze Welt gewinnen wäre also schon sehr viel. Es gibt die Geschichte von diesem reichen Kornbauer, der dann sagt, jetzt hast du einen Vorrat für viele Jahre und der stirbt dann in der Nacht und Jesus sagt, was hat er davon? Nichts. Ja, und die Aussage ist, man kann nicht Gott dienen und dem Mammon. 1. Timotheus 6, Vers 10 heißt es, eine Wurzel aller bösen Dinge ist die Geldgier. Wir hatten gerade vor kurzem einen handwerklichen Kontakt bei uns in der Wohnung und ich fragte dann hinterher, wie soll ich das bezahlen, gleich oder mit Rechnung? Ja, wenn ich es gleich bezahlt hätte, hätte es nur halb so viel gekostet. Ich habe dann die Rechnung bevorzugt. Sage ich jetzt nur so ganz allgemein. Man merkt also, wie bei Geld doch vieles in den Fluss hineinkommt, wenn auch in welchen Fluss auch immer. Ja, ich sagte mal scherzhaft, wenn man die Korruption auf der Erde stoppen könnte, dann gäbe es wahrscheinlich viele arme Länder nicht mehr, weil dann die Mittel dort ankämen, wo sie hingehören. Nicht nur, weil der böse Westen sie behält, sondern ich denke, das ist auch in dem Land sehr schlimm oft. Ja, wie wirkt sich der Glaube aus auf Reichtum und Wohlergehen? Ich habe gerade vorhin einen netten Satz gehört und gelesen, nicht gehört, gelesen, dass sich der Lebensstandard normalerweise erhöht, wenn einer zum Glauben kommt. Am Samstag wird der Männervorsteher Johannes Schürer hier sein, von HIT, schon 40 Jahre dort, über 40 Jahre im Land. Ich hatte ihn vor einigen Jahren mal gefragt, was verändert sich denn im Leben eines Haitianers, wenn er Christ wird? Da sagt er drei Dinge. Erstens, er lügt nicht mehr. Zweitens, er hat keine Probleme mehr mit Alkohol. Und das Dritte, er nimmt nicht mehr am Hahnenkampf teil. Der Hahnenkampf sind ja diese Wetten dann, wo die dann ihr letztes Geld da verscherbeln. Und von daher, klar, wird er nicht reich, aber ich denke, der Familie geht's besser. Meine Frau und ich unterstützen so eine Gruppe, die sozial und evangelistisch in der Ukraine arbeitet. Und wenn man da immer ihre Rundbriefe liest, da könnte man immer drin weinen, wenn man wollte. Ja, die leben in Hütten, die nicht geheizt werden. Die Eltern haben kein Geld, der Vater ist meistens sowieso schon verschwunden. Die Mutter säuft meistens auch und das Letzte wird dann noch verbraten. Das heißt, da wird die Armut erdrängt und wird dadurch noch schlimmer. Ja, ich saß mal in Amerika bei so einem Männerfrühstück morgens um 6 Uhr schon in einer Kneipe. Machten die das vor der Arbeit im Männerfrühstück? Und da waren ganz viele Leute. Neben mir saß ein Mann, den ich natürlich nicht kannte. Wir unterhielten uns. Er sagte, dass er auch ein Restaurant besitzt. Er sagte, ich war da bisher eigentlich immer mein bester Kunde. Also er hat relativ kräftig dazugelangt. Aber dann ist er Christ geworden und sagte, jetzt besitze ich 2 Restaurants. Ja, das ist doch immerhin schon mal eine Aussage. Das heißt, sein Leben ist einfach solide geworden und von daher fließt das Geld nicht zwischen den Fingern jetzt wieder durch, sondern er kann es wieder anlegen. Ja, für manchen ist die Frage, soll ich einen Zehnten geben? Steht ja im Alten Testament, der Zehnte. Im Neuen Testament wird es an einer einzigen Stelle nochmal erwähnt, dass die Pharisäer also den Kümmel verzehnten, also auf gut Deutsch die kleinen Lappalien beachten und die großen Elefanten, die schlucken die so runter, ohne sich da Gedanken zu machen. Der Zehnte gehört zu der Gesetzeszeit des Alten Testaments, nicht mehr zu uns Christen. Deshalb ist er trotzdem für manchen eine Richtschnur, aber keine Verpflichtung. Ja, es ist einfach wichtig zu sagen, manchmal wird es in freien Gemeinden ein bisschen anders dargestellt, weil sie ja von dieser Unterstützung leben. Aber im Korintherbrief steht immer nur, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb und an jeder gebe, was er sich vorgenommen hat. Steht allerdings auch, wer kärglich sät, wird kärglich ernten. Wer in Segensfülle sät, wird in Segensfülle ernten. Und der Paulus sagte mal, geben ist seliger als nehmen. Ja, ich habe gerade vorhin meine Frau gefragt, weil meine Bibelkenntnis manchmal doch auch reduziert ist, wo denn dieser Prophet steht, der schimpft, weil die Leute ihre Häuser bauen und den Tempel in Schutt und Asche da stehen lassen. Ich hatte ihn natürlich auch gesucht, aber sie kam auf Haggai. Und da steht es natürlich auch, dass die Leute ihre schönen Häuser bauen und sagen, für den Tempel ist die Zeit noch nicht gekommen. Und Gott sagt, und wie sieht denn eure Ernte aus? Wenn ihr viel aussät, kriegt ihr fast keine Ernte. Das heißt, ich bremse euch aus, ja, weil ihr sozusagen meine Arbeit ausbremst. Das ist natürlich auch eine interessante Frage, wie sieht es aus mit privatem Engagement in mein Leben, sozusagen mein Lebenshaus und in die Gemeinde Gottes? Wobei du jetzt nicht in Obertshausen sitzen musst, sondern die ist ja weltweit. Wie bewegt sich das? Einfach nur zum Nachdenken. Ja, es gibt natürlich schöne Beispiele auch für Spendenbereitschaft. Ich war mal, was jetzt die Cornelia dann im nächsten Jahr wohl machen wird, so zu einer Fortbildung. Da dürfen hessische Pfarrer ein Vierteljahr lang irgendwo sein. Ich habe es auf 9 Wochen reduziert und war da in Lookout Mountain in Tennessee, einer sehr evangelistischen, aber auch konservativen Gemeinde von Presbyterianern. Und ja, war schon interessant, auch dort zu sehen, die Leute, denen ging es relativ gut. Wohlhabende Leute, war eine Gemeinde von 1200 aktiven Gemeindegliedern, hatten 6 Pastoren und 14 hauptamtlich angestellte Mitarbeiter. Ich habe mir dann natürlich auch mal ihren Haushaltsplan angeguckt, so ein Pfarrer interessiert das ja auch mal. Es war dann so 1,5 Millionen, davon waren aber ungefähr 450.000 nur für Mission in einem normalen Haushaltsplan. Daneben hatten sie aber auch noch einen missionarischen Haushaltsplan. Da waren auch nochmal 500.000 ungefähr drin. Ja, dann ein Mann des Kirchenvorstands, mit dem ich etwas mehr zu tun hatte, seine Firma besaß oder wahrscheinlich besitzt eine Lebensversicherung, also eine Gesellschaft, die offensichtlich gut arbeitet und gut verdient, zumindest damals noch. Und die stifteten im Jahr so ungefähr 8 Millionen Dollar, hatten allein 8 Mitarbeiter angestellt, damit die diese Gelder kontrollieren. Haben dann gesagt, was weiß ich, 15% hier für soziale Ausgaben im Land, so und so viel Prozent für Fortbildung, so und so viel für Außenmissionen, so und so viel für... Und diese Mitarbeiter sollten das kontrollieren und dirigieren. Ja, fand ich enorm. Sie hatten ganz viel Geld und haben auch ganz viel gegeben. Und dieser Kirchenvorsteher sagte dann, ja, von meinem Geld gebe ich auch noch 20%. Was sicher auch nicht ganz wenig war, weil er ja ein Mitarbeiter dieser Firma war. Gut, wir sind nicht in dieser Lage. Mir ging es einfach nur darum, wer viel hat, kann auch viel weitergeben. Aber ich denke auch an einen anderen Firmenchef, den ich kannte, der sagte, wenn meine Firma erstmal richtig läuft, kann ich viel geben. Gut, die Firma ging Konkurs. Ja, ist die Frage, wann fange ich an mit geben? Erst wenn sie richtig läuft? Sie lief nicht richtig. Sie ist eingegangen. Ja, das ist eine entscheidende Frage. Früher habe ich immer gedacht, wenn ich etwas gebe, dann so am Monatsende muss ja irgendwas übrig bleiben. Das nehmen wir dann, bis ich merkte, das ist ja doch sehr, sehr unterschiedlich, wie das dann abläuft. Bis ich sagte, nee, wir überlegen, was wollen wir eigentlich geben und legen das am Monatsanfang fest, ja, nur auf dem Papier geschrieben und das wird dann irgendwann umgesetzt. Wobei man ja nicht immer nur nach Zahlen gehen muss, man kann ja auch nach Situationen noch weitergehen. Aber ich finde das schon wichtig, auch Dinge einzuplanen. Ja, wir unterstützen als Gemeinde verschiedene Missionare, finde ich hervorragend. Dafür geben wir im Monat ungefähr 4.000 Euro weiter, die gespendet werden für 10 verschiedene Projekte. Ja, finde ich auch ein schönes Engagement. Ja, reich als Christ ist die Frage, bin ich reich? In der Schule habe ich die Frage mal gestellt, im 5. oder 6. Schuljahr, wann bin ich reich? War eine interessante Frage. Dann sagte ein Schüler, reich bin ich dann, wenn ich beim Einkaufen nicht mehr überlegen muss, ob ich mir das leisten kann. War eine interessante Definition von einem Schüler. Ja, wann bin ich reich? Wann kann ich diesen Reichtum genießen und auch weitergeben? Den Reichen in der jetzigen Welt gebiete ich, dass sie Gutes tun und reich seien an guten Werken, steht in 1. Timotheus 6, Vers 17. Ja, jetzt geht es noch um die Frage Reichtum bei Gott. Ja, was gibt es da für ein Reichtum? Da gibt es schöne Aussagen. Er über Jesus in 2. Korinther 8, Vers 9, der ja diese wunderbare Stellung im Himmel hatte, hat sie verlassen, um arm zu werden, damit wir durch seine Armut reich würden. Und der Paulus sagte mal von sich, auch im Korintherbrief, dass er arm sei, dass wir Arme sind, die aber viele reich machen. 2. Korinther 6, Vers 10. Das ist dann eine andere Form von Reichtum. Ja, bei Jesaja steht schon, 55, Vers 7, er ist reich an Vergebung. Das finde ich ja toll, reich an Vergebung. Und für uns, 1. Thessalonicher 3, Vers 12, euch aber lasse der Herr wachsen und reich werden in der Liebe gegeneinander und gegen jedermann. Reich werden in der Liebe. Ja, eine andere Form von Reichtum. Wenn wir die Offenbarung mal lesen, da werden 7 Gemeinden angeschrieben. Das ist eine Gemeinde, die meint, sie sei reich, die Gemeinde Laodicea. Und da sagt Jesus, sie sei bejammernswert und arm. So eine Gemeinde in Smyrna, heute Izmir genannt, die war arm und Jesus sagt, ihr seid aber reich. Ja, warum? Weil sie wahrscheinlich Gott ihr Leben ganz geöffnet haben. Während die anderen sagten, wir sind eine tolle Gemeinde. Laodicea ist ja auch oft interessant, so griechische Namen. Laos heißt Volk und Dicea, also Dike, heißt eigentlich Gerechtigkeit, also Volksgerechtigkeit. Heute können wir sagen Volkskirche. Ein Stück weit, ja, wir haben auch Steuern, die reichste Kirche wahrscheinlich der Welt, wahrscheinlich immer noch, auch wenn der Inhalt immer mehr verschwindet. Ja, und jetzt nochmal zu den Fußballspielen. Damit konnte ich ja früher immer wenig punkten, weil man das so schlecht erklären konnte. 1. Korinther 6, Vers 20 heißt es, ihr seid teuer erkauft. Darum verherrlicht Gott mit eurem Leib. Ja, konnte man schlecht irgendwie verdeutlichen, wie kann man jemand klar machen, dass jemand teuer erkauft ist. Gut, heute bei den Fußballspielern, wenn man überlegt, was das so jeder Schuss wert ist, fliegen 1.000 Euro bei jedem Schuss durch die Lande, bei manchen vielleicht sogar noch mehr. Ja, aber teuer erkauft, Jesus hat bezahlt und das ist ein wunderbarer Reichtum. Es gibt 10 Himmelreichsgleichnisse im Neuen Testament. Und davon sind 2 in Matthäus 13, Vers 44 bis 46, die gewöhnlich eine Auslegungsrichtung haben. Da ist nämlich die Rede von einem Schatz im Acker und den einer findet und dann verkauft er alles, was er hat, um diesen Schatz, den Acker zu kaufen, damit er den Schatz kriegt. Und das andere ist ein Kaufmann, der schöne Perlen sucht, findet dann eine Perle, die so wertvoll ist, dass er alles verkauft, was er hat, um diese eine Perle zu gewinnen. Meistens wird es so ausgelegt, ich muss alles einsetzen, um zu Jesus zu gehören. Ich lege es genau umgedreht aus. Jesus ist der Kaufmann. Er hat alles bezahlt, um diese Perle zu gewinnen. Und die Perle bin ich. Ich habe das Geschenk des ewigen Lebens durch Jesus. Nicht durch das, was ich ihm gebe, sondern was er gegeben hat. Ja, und der Schatz im Acker gehört auch dazu. Das heißt, er hat bezahlt. Er hat seinen Reichtum geopfert für uns. Ja, und dann steht da noch in Kolosser 2, Vers 3, dass in Jesus alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Ja, können wir also auch auf Schatzsuche gehen, jetzt nicht hier durch den Wald irgendwie, so eine Schnitzeljagd, sondern durch die Bibel, um Gottes Schätze zu sammeln. Ja, wenn wir überlegen, bin ich reich, dazu gehört natürlich vieles. Ich bin ja auch reich durch meine Umgebung. Ja, wenn ich an die Infrastruktur unseres Landes denke, was mir da alles zur Verfügung steht, an Kanalisation, an Elektrik, an Post, an Telefon, an was weiß ich nicht alles, Bankwesen und ähnliche Dinge, ist ja auch ein Stück Reichtum, gesellschaftsbezogen. Ja, oder wenn wir überlegen, was wir alles kaufen können, zu günstigen Bedingungen. Reich sein als Christ ist ein Geschenk Gottes, wobei wir sagen, es gibt also verschiedene Akzente, irdisch, himmlisch. Wir sagten, wenn jemand Christ wird, erhöht sich normalerweise sein Lebensstandard, weil er besser zurechtkommt mit seinem Leben. Aber das heißt ja nicht, dass er dabei bleiben muss, sondern wir können das weitergeben. Und da gibt es diese Himmelsbank. Jesus sagte, dass wir Schätze im Himmel sammeln sollen. Da gibt es keine Diebe und keine Einbrecher. Hier haben wir ein schönes Gemeindehaus. Als da drüben mal das Pfarrhaus leer stand, wurde hier allein in einem Jahr 4-mal eingebrochen, obwohl es hier überhaupt nichts zu holen gibt. Wir hatten sogar einen so intelligenten Einbrecher, der hat eine offene Tür aufgebrochen. Ja, aber wir sollten Schätze sammeln im Himmel. Das heißt einfach auch Gott vieles zur Verfügung stellen in unserem Leben. Wobei die Frage Reichtum ist ja nicht nur materiell. Das fand ich toll. Als ich 60 Jahre alt wurde, habe ich mir einen Computer gekauft. Ich sagte, jetzt wird es Zeit. Und dann gab es jemand liebes Nettes, der auch heute Abend hier ist, der sagt, und mein Geschenk ist, dass ich dir beibringe, wie man den bedient. Ja, das war also ein Geschenk mit dem Reichtum des Wissens. Ja, insofern kann man ja viele Dinge weitergeben. Fand ich interessant. Ich bekam gerade vor kurzem einen Dankesbrief von, oh, wie heißt der nochmal? Disc Jockey, der hier so die Konzerte schmeißt. Mit, vielleicht fällt mir der Name gleich nochmal ein. Tom Chet, ja. Ja, der sagt, er hätte bei mir Gitarre spielen gelernt. Und was über den Quinten- und Quartenzirkel gelernt. Ja, gut, ich meine, das ist natürlich jetzt eine andere Schiene, aber auch das ist ein Reichtum, den man irgendwie weitergeben kann. Auch solche kleinen Dinge, ich mache eigentlich nur Schraubenschrauben, aber wenn jemand damit anfängt und es weiterbaut, ist das natürlich nicht schlecht. Ja, wir haben jetzt noch eine kleine Pause zum Trinken, wenn jemand möchte. Und dann gibt es hier 4 Fragen, das heißt eigentlich sind es 5, die man in Kleingruppen besprechen könnte. Die erste Frage ist, wann sind wir reich und worin besteht unser Reichtum? Zweite Frage, welche Herausforderungen und Gefahren sind mit dem Reichtum verbunden? Und dieselbe Frage nochmal, welche Herausforderungen und Gefahren sind mit der Armut verbunden? Wie können wir unseren Reichtum einsetzen und welche Reichtümer Gottes kennen wir? Ja, würde ich gerade noch ein Gebet sprechen. Herr Jesus, hab herzlichen Dank, dass du uns reich beschenkst mit natürlichen und geistlichen Gaben. Danke auch für viele Begabungen, die du uns gegeben hast. Segne uns, dass wir das weitergeben, was du uns anvertraust, und wir loben dich. Amen.